Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 11. Dezember auf Radio Bern. Heute mit Beiträgen aus dem ganzen Rabe-Universum. Sex, Lies and Cigarettes. Meine Kollegin Wilma Rall berichtet über den ungebremsten Feldzug der Tabakindustrie in Indonesien. Hier wird tatsächlich Armut bekämpft, statt nur darüber geredet. Der ehemalige Schweizer Botschafter von Venezuela spricht Klartext im Gespräch mit Martin Lopez von der spanischsprachigen Sendung Radioactivos. Und wann hatte dieser Jesus Geburtstag? Andrea da Rocha von der multikulturellen Sendung Interradional besucht ein Durchgangszentrum für Asylsuchende während der Weihnachtszeit. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Zuerst zu den Nachrichten. Die Waldstadt ist vorläufig vom Tisch. Das berichten verschiedene lokale Medien. Stadtpräsident Alexander Cepet gab bekannt, vorläufig würde keine Überbauung im Bremgartenwald geplant. Rechtlich sei die Sache zu kompliziert. Die Stadt konzentriert sich nun auf die Schaffung von neuem Wohnraum auf dem Viererfeld in der oberen Lenggasse. Festhalten an ihrer Anti-Waldstadt-Initiative wollen weiterhin die Rechtsaußenkräfte um die SVP. Hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte in der Ukraine. Das berichten verschiedene Menschenrechtsorganisationen und Medien. Letzte Nacht und heute Morgen ging die Polizei offenbar mit brutaler Gewalt gegen Demonstrierende vor. Unter anderem versuchte sie, das besetzte Rathaus von Kiew zu räumen. Gewaltbereite Demonstrierende liefen sich offenbar Straßenschlachten mit der Polizei. Es soll Dutzende von Verletzten gegeben haben. Reporter ohne Grenzen berichtete schon gestern von staatlichen Übergriffen auf oppositionelle Medienschaffende. Die Organisation will den Medienleuten nun Schutzanzüge zur Verfügung stellen mit der Aufschrift Presse. Seit Wochen demonstrieren Hunderttausende gegen die Regierung von Viktor Janukowitsch. Bewusste Aktion oder einfach Anstand? Medien weltweit rätseln über das Händeschütteln zwischen Barack Obama und Raul Castro. Gestern an der Gedenkfeier für den verstorbenen Nelson Mandela in Südafrika passierte es. Der US-amerikanische Präsident schüttelte die Hand des kubanischen Staatschefs. Das ist sehr symbolisch. Seit der Revolution in Kuba vor über 50 Jahren herrscht Eiszeit zwischen den USA und der Karibikinsel. Einmal 1961 kam es deswegen fast zum Dritten Weltkrieg. Nun stellt sich die Frage, ob Obama mit dieser Aktion einen Schritt auf das kommunistische Kuba zugeht. Beobachter und Beobachterinnen zweifeln nämlich daran, ob der Händedruck tatsächlich ungeplant war, wie offizielle US-Stellen behaupten. Nicht nur Kiffen, sondern auch der Anbau von kleineren Mengen Marihuana wird in Uruguay legal. Allerdings bleibt der Handel unter staatlicher Kontrolle, das berichten verschiedene internationale Medien. Kiffer und Kifferinnen ab 18 Jahren können sich registrieren und fortan legal Marihuana beziehen. Das südamerikanische Land setzt somit ein Zeichen gegen die Kriminalisierung von weichen Drogen. Der brutalen Drogenkriminalität wird der Wind aus den Segeln genommen. Bis jetzt ist Kiffen nur in Nordkorea und den US-amerikanischen Bundesstaaten Colorado und Washington legal. In den Niederlanden ist es zwar illegal, wird aber seit Jahrzehnten toleriert. Zum Wetter. Es bleibt sonnig und kalt, das Thermometer steigt kaum über die 0-Grad-Grenze. Der morgige Donnerstag beginnt mit Hochnebel. Spätestens am Nachmittag sollte sich dann wieder die Sonne zeigen. Die Temperaturen bleiben meist unter der 0-Grad-Grenze. Übermorgen Freitag erwartet uns trotz leichter Bewölkung weiterhin sonniges Wetter. Die Höchsttemperaturen betragen 4 Grad. Auch am Wochenende erwartet uns viel Sonne bei leichter Bewölkung und kalten Temperaturen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin. Auf 95,6.
Vor ein paar Jahren ging ein lustiges Video um die Welt. Das Video vom rauchenden Baby brachte Millionen von Internetsurfenden zum Lachen. Bald war das Video jedoch vergessen. Niemand fragte nach den Hintergründen. Fast niemand. Ein Dokumentarfilmer machte sich auf nach Indonesien und entdeckte skandalöse Zustände, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Während im Westen die Gesetze immer schärfer werden, gibt es in Indonesien noch keine Einschränkungen für Tabakwerbung, kein Verkaufsverbot an Minderjährige und Kinder, keine Vorgaben, die Raucher und Raucherinnen über gesundheitliche Risiken aufklären. Ein Eldorado für Tabakkonzerne, das diese schamlos ausnutzen, wie der Dokumentarfilm Sex, Lies and Cigarettes zeigt. Gestern hat das Online-Magazin Infosperber dem Dokumentarfilm einen Artikel gewidmet, weil, wie Autor Urs P. Gasche schreibt, das Schweizer Fernsehen SRF ihn nicht ausstrahlen wollte. Wilmar All hat sich den Film nun angeschaut.
In Times Square, in the heart of New York City, you find advertising for just about everything. But there's one product that's conspicuously absent from the bright lights and flashy billboards. Cigarette advertising has been all but snuffed out in the United States.
Der Dokumentarfilm Sex, Lies and Cigarettes beginnt in den USA, wo der Werbemarkt floriert wie nirgendwo sonst, Tabakwerbung aber komplett verboten ist. In den 60er Jahren rauchte noch rund die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, inzwischen sind die Zahlen massiv zurückgegangen. Kein Wunder, in New York kostet ein Pack Zigaretten inzwischen über $12. Rauchen ist in den USA nicht nur verboten, sondern auch gesellschaftlich stark verpönt. Naheliegend, dass große amerikanische Tabakkonzerne wie Philip Morris nach neuen Absatzmärkten für ihre Produkte suchen, zum Beispiel in Indonesien.
In a country where soccer is king, the nation's professional league is officially sponsored by Jarn, one of the nation's largest cigarette makers. And that's just the beginning.
So if you can see, this is one of the busiest streets in Jakarta, and this is a huge banner of promotion.
So this LCD screen plays nothing but cigarette ads?
No.
24 hours a day?
Yeah, and you see that as a skateboard, how cool you are when you have this.
Snowboarding.
Snowboarding. There is no snow at all in Indonesia.
There's not even snow here.
Überall, wo man hingehe in Indonesien, sei die Tabakwerbung präsent, konstatiert Dokumentarfilmer Christoph Putzel bei seinem Besuch im Jahre 2012. Im Fernsehen, im Kino, in den Zeitungen, auf der Straße, riesige LED-Werbetafeln, die den ganzen Tag ausschließlich Zigarettenwerbung ausstrahlen. Oft richte sich die Tabakwerbung ganz gezielt an Jugendliche mit Sponsoring von Sportevents, Konzerten und TV-Serien, wie zum Beispiel A-Mild Live Rising Stars, ein Talentwettbewerb für junge Rockgruppen, gesponsert von A-Mild, eine Zigarettenmarke im Besitz von Philip Morris.
When you look at something like the A-Mild Live Show, how can you say that that doesn't possibly appeal to minors?
I think at the end of the day, I mean, the only people who can actually participate in these events are people who are adults. So no, I mean, this is not targeted at children in any way. It's an adults only event.
When I watch these concerts, you know, I've seen they're advertised on TV, they're broadcast on television.
When we run music events here in Indonesia, it's intended for adults. It's intended to be something that we can give to our adult consumers.
Anne Edwards, Sprecherin von Philip Morris International, weist die Vorwürfe zurück. Philip Morris wolle mit der Tabakwerbung gezielt das junge Publikum ansprechen. Staatliche Einschränkungen gibt es in Indonesien nicht, ebenso wenig wie ein Verkaufsverbot an Minderjährige oder obligatorische Warnhinweise, dass Zigaretten die Gesundheit gefährden. Wie die Antikorruptionsorganisation Indonesia Corruption Watch aufdeckte, sollte 2009 ein neues Gesundheitsgesetz verabschiedet werden, das Nikotin als süchtig machende Droge deklarierte. Diese Klausel aber verschwand aus dem Entwurf, bevor sie der Präsident unterzeichnete. 70% der indonesischen Männer sind Raucher, Jugendlichen beginnen früh, oft schon als Kinder. Der Markt floriert, ein wichtiger Grund für World Tobacco Asia, ihr jährliches Unternehmentreffen seit einigen Jahren in der indonesischen Hauptstadt Jakarta abzuhalten.
In the emerging regions especially, there is still high population growth. This results in 31 million more smokers in Asia Pacific, around 8 million in the Middle East and African regions, and 5 million more smokers in Latin America.
Nicht nur in Indonesien will die Tabakindustrie das brachliegende Potenzial gezielter nutzen. Auch in Kolumbien, Südafrika, Pakistan oder China wittern sie Morgenluft. Überall dort, wo die Gesetze der Tabaklobby noch keine Schranken setzen. Es bleibt ein fahler Nachgeschmack, wenn Anne Edwards, Sprecherin von Philip Morris International, konstatiert:
If we stop selling cigarettes here, somebody else is going to do it instead. What I think is clear that if somebody came with a cigarette today and said, hey, here's a new product, I'm going to bring it to market, would it be allowed in the market anywhere? No, it would not. It's a very harmful product. But it's here.
Eindrücklich, gut recherchiert, doch etwas reißerisch in der Umsetzung, meint unsere Redaktorin Wilma Rall zum Dokumentarfilm Sex, Lies and Cigarettes. Produziert wurde er vom amerikanischen Fernsehsender Current TV, der inzwischen an Al Jazeera verkauft wurde. Der ganze Film kann im Internet gesehen werden, den Vimeo-Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
15 Jahre ist es her, seit der ehemalige Präsident von Venezuela, Hugo Chavez, die sogenannte Bolivarische Revolution ausgerufen hat. Das heißt, seit seiner Wahl versuchten Chavez und sein Nachfolger im erdölreichsten Land Südamerikas den Reichtum der Bodenschätze mit dem Volk zu teilen. Letzten Frühling starb Chavez, Nachfolger wurde Nicolás Maduro, ebenfalls von der Sozialistischen Partei Venezuelas. Letztes Wochenende gingen die Sozialisten bei Gemeindewahlen erneut als Sieger hervor. Die linke Regierung von Venezuela wird in europäischen und nordamerikanischen Medien oft als undemokratisch dargestellt. Jetzt spricht ein Kenner Klartext. Walter Sutter ist nicht ein linker Politiker oder ein Vertreter der venezolanischen Regierung, sondern er war von 2003 bis 2007 der offizielle Schweizer Botschafter in Caracas in der Hauptstadt Venezuelas. Rabe-Sendungsmacher Martin Lopez hat ihn am Wahltag getroffen und hat ihn gefragt, werden die Wahlen in Venezuela von der Regierung getürkt, damit diese weiterhin an der Macht bleiben kann?
Die Wahlen, die heute stattfinden, das sind bereits die 18. seit Chavez gewählt worden ist, Ende 98 das erste Mal als Präsident. Und jetzt, in diesen 18 Wahlgängen, die stattgefunden haben, hat sich das Wahlsystem, ist immer mehr verfeinert worden. Ich konnte das beobachten während 8 verschiedenen Wahlgängen. Und heute ist das automatisierte Wahlsystem ist eine absolute Garantie für alle Wähler und Wählerinnen, dass das Resultat richtiger ist und zählt. Die Bevölkerung selber hat inzwischen auch eingesehen, damit eingeschlossen auch ein großer Teil der Opposition, dass es vertrauenswürdig ist, das System. Wir hatten das letzte Mal im April bei der Präsidentschaftswahl, wie Maduro gewählt worden ist, 80% der Wahlbeteiligung und dasselbe war schon vor einem Jahr, als Chavez wiedergewählt worden ist und zwischendurch auch ähnliche Wahlzahlen. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung hat Vertrauen in dieses Wahlsystem und dass ihre Stimme, die sie abgeben, auch zählt. Das ist zeugt von einer wirklich demokratischen Kultur und dass diese Revolution, die bolivarische Revolution, von der man immer spricht und nicht eine Revolution ist im klassischen Sinne, die meinetwegen mit Waffengewalt geschieht, sondern ist eine friedliche Revolution und zwar im Rahmen dieser klassischen, konstitutionellen, eigentlich bürgerlichen Demokratie über Wahlgänge. Immer wieder hat sich die Regierung legitimieren lassen.
Wie bewusst ist sich der Venezolaner, die Venezolanerin dessen, was ihr Stimmzettel bedeutet?
Ja, ich denke also, dass jedenfalls, wir haben das mit den Abstimmungszahlen, wie gesagt, aber die Beteiligungszahlen von ungefähr 80%, muss man davon ausgehen, dass also hier wirklich ein Vertrauen besteht. Außerdem hat es auch schon Nachweis gegeben in anderen Plebisziten. Es gibt zwei Plebiszite, wo die Opposition eigentlich knapp gewonnen hat, aber doch, und das wurde sofort akzeptiert. Das eine Mal war das, wie eine Verfassungsreform durchgeführt werden sollte, 2007, mit der Wiederwahlmöglichkeit der Unbeschränkten des Präsidenten, aber auch andere Artikel, das wurde mit knappem Mehr verworfen, wurde von Präsident Chavez und der Regierung sofort anerkannt, und also damit sind auch Entscheide, die mal gegen die Regierung gefallen sind, sind akzeptiert worden, und dann in einer solchen Situation von Diktatur zu sprechen, ist natürlich wirklich eine gewagte Sache.
Würde mich interessieren, Ihre Einschätzungen als Botschafter der Schweiz in Venezuela. Wie beobachtet man und wie schätzt man die Innenpolitik?
Also aus meiner Sicht ist das ganz klar so, dass als Chavez an die Regierung kam, dann gab es etwa 70-80% Arme, nicht? Also gemäß Kriterien der UNO. Und Chavez ist angetreten und deswegen haben sie auch sehr bald eine verfassungsgebende Versammlung eingerufen. Das Ziel war ganz klar, soziale Gerechtigkeit bringen, eine soziale Schuld abzubauen, und zwar so rasch wie möglich zu handeln, in erster Linie die Ungerechtigkeit, sozusagen die große Diskrepanz zwischen Reich und Arm, also die Ausschluss eigentlich ein großer Teil der Bevölkerung aufzuheben, und das mit raschen Maßnahmen. Das wurde in den ersten 4 Jahren verhindert durch massive Widerstände der Opposition mit den Staatsstreichversuchen und so weiter. Ab 2003 haben sie arbeiten können dann wirklich. Und damit ist dann massiv wurden die Einnahmen aus dem Erdöl, das ist natürlich die wichtigste, weitaus wichtigste Einnahmenquelle von Venezuela, aber das ist nicht ein Fehler von Chavez, sondern das ist eine Tatsache in Venezuela. Da wurde in erster Linie, haben sie eingesetzt, das Geld für soziale Fragen. Diese großen Sozialreformen, die sich Misiones nennen, insbesondere angefangen bei der Gesundheitsversorgung und Bildung und Wohnung und dann vieles andere. Dass dort sehr viel Geld reingesteckt worden ist, das ist wahr, aber das war eine Absicht, und das aus meiner Sicht ist das absolut auch wirklich prioritär. Wenn man tausendfach von Armutsbekämpfung in aller möglichen internationalen Organisationen spricht, dann muss man auch mal akzeptieren, wenn jemand konkret einmal die Sache anpacken will und das Geld eigentlich da ist, ja, dann wird er plötzlich als Populist verschrien. Sie haben vorhin von Populist gesprochen. Wenn eine volksnahe und eine sozial richtige Politik zugunsten der Ausgeschlossenen populistisch heißt, dann ist Populismus willkommen.
Als Kenner der alltäglichen Realität in Venezuela, aber auch als Schweizer Bürger, Sie lesen wahrscheinlich auch Schweizer Medien. Wie schätzen Sie das Verhältnis der Schweizer Medien gegenüber der Regierung in Venezuela, der größten Medien?
Ja, die Hauptmedien hier in Größen sind analog eigentlich wie in anderen europäischen Ländern auch, sind offensichtlich weitgehend beeinflusst von den Agenturmeldungen, die verbreitet werden von den wichtigen Agenturen aus den USA, zum Teil noch Europa, das ist AFP und Reuters da, und sie haben ganz wenige, selten eigene Korrespondenten. Also so gesehen wird mal nicht aus eigener Anschauung wirklich immer berichtet oder sehr selten. Und zum anderen ist es so, dass in den Medien bei uns, Hauptmedien, aber auch viele Kreise innerhalb der Linken, sogenannten Linken, einfach mit großer Zurückhaltung auf das reagieren, was als bolivarische Revolution abläuft. Mit sehr viel Misstrauen und Abstand wird das betrachtet. Man will offensichtlich einfach nicht glauben, dass das tatsächlich eine Alternative ist zu dem, was bisher geschieht. Und man will es immer noch nicht glauben, obwohl gerade in Europa jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich sieht, dass der Kapitalismus also wirklich nicht die Lösung sein kann. Damit wird selbstverständlich Berichterstattung ist dann negativ beeinflusst. Also der Grundton ist negativ. Vereinzelt habe ich auch gesehen, Beiträge hier und da, die also dann so eher zähneknirschend anerkannt haben, dass Chavez hat tatsächlich die Wahl jeweils gewonnen hat, haben dann zähneknirschend verselten zur Kenntnis genommen. Gemäß Aussagen der UNO-Organisation, die zuständig ist, die CEPAL, nicht, für Entwicklungsorganisationen in Lateinamerika, bestätigt hat, dass Venezuela mit Abstand am schnellsten und am stärksten die Armut reduziert hat. Die haben heute auch die Entwicklungsziele 2015 der UNO bereits erfüllt. Und wenn es innerhalb von 10 Jahren haben sie die Armut um etwa die halbiert, von 45% auf etwa 22% runtergekommen. Aber solche wirklich erfolgreiche Resultate, die werden in der Regel verschwiegen hier.
Das sagt Walter Sutter, Schweizer Botschafter in Venezuela von 2003 bis 2007.
Rabe Info 95,6.
Die einen nerven sich, die anderen besinnen sich. Es ist Weihnachtszeit, alle Jahre wieder kommt das Christuskind und der große Shopping-Wahnsinn. Etwas ganz Besonderes ist Weihnachten für Menschen, die sich zum ersten Mal in einem christlich dominierten Land aufhalten, zum Beispiel für Kinder, Männer und Frauen in Asylzentren. Andrea da Hoscha von der Sendung Interradional wollte wissen, was bedeutet Weihnachten für Asylsuchende. Eigentlich wollte sie die umstrittene unterirdische Asylunterkunft im Hochfeld besuchen, die Behörden ließen das nicht zu und schickten sie stattdessen ins Durchgangszentrum St. Würfi in Könitz. Dort traf sie unter anderem auf ein 9-jähriges Mädchen aus Angola.
My mother is going to buy me present. I'm going to do her present. And we are going to eat a special food and nothing more.
Neben Weihnachten feiert das Mädchen auch sehr gern andere Feste mit ihrer Familie.
Halloween, New Year, Christmas, Dia de Pascua.
Ein Moslem aus Afghanistan freut sich, dass endlich etwas los in der Stadt Bern ist während der Weihnachtszeit.
Weihnachten ist für mich, ich finde es besser, wenn in Bern kommen viele Leute, ich kenne viele Leute und dann ist es ein bisschen laut und dann, das ist einfach, das gefällt mir. Also der andere Tag ist, ich finde, für mich ist das so, ist ein bisschen langweilig und das Zentrum auch und in Bern ist niemand, das ist im Christmas immer sind zu viele Leute, das gefällt mir.
Im Durchgangszentrum St. Würfi in Könitz wohnt auch ein Buddhist, der schon mal Weihnachten miterlebt hat.
Letztes Jahr bin ich nach meinem Onkels Hause, denn wir sind eine große Party gemacht und speziell Essen gekocht und mit allen Leuten.
Interessant war es zu erfahren, wie ein Mann, der schon 2 Jahre im Zentrum wohnt, das Weihnachtsfest wahrnimmt.
Am ersten Mal, was ich gesehen war in Griechenland. So ein Fest und so. Dann habe ich gerne gesagt, was ich muss diese wissen, also was ist das und so, genau. Nachher bin ich in der Schweiz gekommen, dann habe ich von Lehrer und Lehrerin gefragt, also Chef und Chefin gefragt, sie haben schon mir alles erzählt. In diese Monat ist ein spezieller Tag für Christus. Sie machen alles, also die Bäume mit Licht, also hell machen und nachher sie machen Kerze, also 4 Kerze, für jede Woche 1 Kerze, ja. Und nachher sie machen auch die Stadt schon, weil dieser Monat ist sehr wichtig vom Christian und so, von alle, ja. Weil in diesem Monat Jesus geboren. Und ab gestern oder ab heute, wann hat er geboren? So in diesem Monat, aber ich glaube gestern. Aha, am 5. Ja, genau. Dann sie in diesem Monat, sie haben viel Stress und sie haben auch viel Arbeit und sind sie auch so zufrieden in diese. Sie kaufen so viele und sie arbeiten so viele, sie machen etwas einkaufen und so. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Monat.
Dieses Jahr wird es im Asylzentrum in Könitz kein großes Weihnachtsfest geben, wie die letzten Jahre, weil man immer noch mit dem Umzug von alten Durchgangszentrum Dreispitz beschäftigt ist. Aber sie haben Sankt Nikolaus gefeiert und werden ein großes Neujahrbrunch durchführen. Der Leiterin des Zentrums, Ursula Scher, ist es wichtig, dass die Asylsuchenden an den Schweizer Feiertagen teilnehmen können.
Sie fokussieren sich ja jetzt auf die Feste in der Schweiz. Also wir vermitteln unsere Kultur auch, erklären auch, warum wir wann welche Feste feiern, was sie für uns bedeuten. Und dann nehmen sie gerne teil, ja. Wir tauschen uns dann natürlich auch aus. Sie erzählen uns von ihren Festen und von ihren Daten, wann sie Weihnachten feiern, das ist ja nicht überall im gleichen Datum.
Das sagt Ursula Scher vom Durchgangszentrum für Asylsuchende St. Würfi in Könitz. Mehr zum Thema Weihnachten mal anders hören Sie in der Sendung Interradional morgen Donnerstag um 6:30 gleich nach der Wiederholung des Infos auf Rabe.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 11. Dezember auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall, Martin Lopez und Andrea da Hoscha. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch einen schönen. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.